Die reformatorischen Hauptschriften von Dr. Martin Luther in der Ausführung von 1888. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Dass wir gründlich mögen erkennen, was ein Christenmensch sei und wie es bestellt sei um die Freiheit, die ihm Christus erworben und gegeben hat, davon Paulus viel schreibt, will ich setzen diese zwei Sätze. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese zwei Sätze sind klar. Paulus im 1. Korinther, Kapitel 9. Ich bin frei in allen Dingen und habe mich eines jeden Knecht gemacht. Römer Kapitel 13. Ihr sollt niemand in etwas verpflichtet sein, denn dass ihr euch untereinander liebet. Liebe aber ist dienstbar und untertan sein dem, das sie lieb hat. Also auch von Christo, Galater Kapitel 4. Gott hat seinen Sohn ausgesandt, von einem Weibe geboren und dem Gesetz untertan gemacht. Diese zwei widerstreitenden Behauptungen der Freiheit und Dienstbarkeit zu verstehen, sollen wir gedenken, dass ein jeglicher Christenmensch ist zweierlei Natur, geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genennet. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genennet. Und um dieses Unterschiedes willen wird von ihm gesagt in der Schrift, was stracks wieder einander ist, wie ich jetzt gesagt von der Freiheit und Dienstbarkeit. So nehmen wir vor uns, den inwendigen geistlichen Menschen zu sehen, was dazu gehöre, dass er ein frommer, freier Christenmensch sei und heiße. Da ist's offenbar, dass kein äußerliches Ding kann ihn frei und fromm machen, wie es mag immer genannt werden. Denn seine Frömmigkeit und Freiheit, wiederum seine Bosheit und Knechtschaft sind nicht leiblich noch äußerlich. Was hilft's der Seele, dass der Leib ungefangen, frisch und gesund ist, isst, trinkt, lebt, wie er will? Wiederum, was schadet das der Seele, dass der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gerne wollte? Dieser Dinge reichet keines bis an die Seele, sie zu befreien oder zu fangen, fromm oder böse zu machen. Also hilft es der Seele nichts, ob der Leib heilige Kleider anlegt, wie die Priester und Geistlichen tun. Auch nicht, ob er in den Kirchen und heiligen Städten sei. Auch nicht, ob er mit heiligen Dingen umgehet. Auch nicht, ob er leiblich bete, faste, walle und alle gute Werke tue, die durch und in dem Leibe geschehen möchten, ewiglich. Es muss noch ganz etwas anderes sein, das der Seele bringe und gebe Frömmigkeit und Freiheit. Denn alle diese oben genannten Stücke, Werke und Weisen mag auch an sich haben und üben ein böser Mensch, ein Gleisner und Heuchler. Auch wird durch solch Wesen kein ander Volk denn eitel Gleisner. Wiederum schadet es der Seele nichts, ob der Leib unheilige Kleider trägt, an unheiligen Orten ist, isst, trinkt, wallet, betet nicht und lässt all die Werke anstehen, die die oben genannten Gleisner tun. Hat die Seele kein ander Ding weder im Himmel noch auf Erden, darinnen sie lebe, fromm, frei und christlich sei, denn das heilige Evangelium, das Wort Gottes von Christo gepredigt, wie er selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 11, ich bin das Leben und die Auferstehung, wer da glaubet an mich, der lebet ewiglich. Oder Johannes Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder Matthäus Kapitel 4, der Mensch lebet nicht allein von dem Brot, sondern von allen Worten, die da gehen aus dem Munde Gottes. So müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele kann alles Dinges entbehren, ausgenommen das Wort Gottes und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber das Wort hat, so bedarf sie auch keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Wort genug Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles gut überschwänglich. Also lesen wir im Psalter, sonderlich im 119. Psalm, dass der Prophet nach nichts mehr schreit denn nach dem Gotteswort. Und in der Schrift wird es für die allerhöchste Plage und Gottes Zorn gehalten, so er sein Wort von den Menschen nimmt. Wiederum für keine größere Gnade, als wo er sein Wort hinsendet, wie es im Psalm 107 steht. Er hat sein Wort ausgesandt, womit er ihnen hat geholfen. Und Christus ist um keines anderen Amtes wegen, denn zu predigen das Wort Gottes gekommen. Auch alle Apostel, Bischöfe, Priester und der ganze geistliche Stand sind allein um des Wortes willen berufen und eingesetzt, wiewohl es nun leider anders geht. Fragst du aber, welches ist denn das Wort, das solche große Gnade gibt, und wie soll ich's gebrauchen? Antwort: Es ist nichts anderes, denn die Predigt von Christo geschehen, wie sie das Evangelium enthält, welche soll sein und ist also bestellt, dass du hörest deinen Gott zu dir reden, wie all dein Leben und Werk nicht seien vor Gott, sondern müsstest mit all dem, das in dir ist, ewiglich verderben. So du solches Recht glaubst, wie du schuldig bist, so musst du an dir selber verzweifeln und bekennen, das wahr sei der Spruch Hoseas. O Israel, in dir ist nichts denn dein Verderben, allein aber in mir steht deine Hilfe. Dass du aber aus dir und von dir, das ist aus deinem Verderben kommen mögest, so setzt er dir vor seinen lieben Sohn Jesum Christum und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, du sollst demselben mit festem Glauben dich ergeben und frisch auf ihn vertrauen. So sollen dir um desselben Glaubens willen alle deine Sünden vergeben, all dein Verderben überwunden sein und du gerecht, wahrhaftig, befriedet, fromm und alle Gebote erfüllet sein. Du sollst von allen Dingen frei sein, wie Paulus sagt in Römer Kapitel 1. Ein gerechtfertigter Christ lebt nur von seinem Glauben. Und Römer Kapitel 10: Christus ist das Ende und die Fülle aller Gebote denen, die an ihn glauben. Darum sollte das Billig aller Christen einziges Werk und Übung sein, dass sie das Wort und Christum wohl in sich bildeten, solchen Glauben stetig übten und stärkten. Denn kein anderes Werk kann einen Christen machen, wie Christus in Johannes Kapitel 6 zu den Juden sagt, da sie ihn fragten, was sie für Werke tun sollten, dass sie göttliches und christliches Werk täten, sprach er: Das ist das einzige göttliche Werk, dass ihr glaubt an den, den Gott gesandt hat, welchen Gott der Vater allein auch dazu verordnet hat. Darum ist's gar ein überschwänglicher Reichtum, ein rechter Glaube in Christo, denn er bringt mit sich alle Seligkeit und nimmt ab alle Unseligkeit, wie es in Markus Kapitel 16 steht. Wer da glaubet und getauft ist, der wird selig. Wer nicht glaubt, der wird verdammt. Darum der Prophet Jesaja in Kapitel 10 den Reichtum desselben Glaubens ansah und sprach: Gott wird eine kurze Summe machen auf Erden, und die kurze Summe wird wie eine Sintflut einflößen die Gerechtigkeit. Das ist der Glaube, in dem kurz aller Gebote Erfüllung besteht, wird überflüssig rechtfertigen alle, die ihn haben, so dass sie nichts mehr bedürfen, dass sie gerecht und fromm seien. Also sagt Paulus in Römer Kapitel 10: So man von Herzen glaubt, das macht einen gerecht und fromm. Wie geht es aber zu, dass der Glaube allein mag fromm machen und ohne alle Werke so überschwänglich Reichtum gebe, so doch so viel Gesetz, Gebot, Werk, Stände und Weisen uns vorgeschrieben sind in der Schrift? Hier ist fleißig zu merken und ja mit Ernst zu behalten, dass allein der Glaube ohne alle Werke fromm, frei und selig machet, wie wir hernach mehr hören werden. Und es ist zu wissen, dass die ganze heilige Schrift wird in zweierlei Worte geteilt, welche sind Gebote oder Gesetze Gottes und Verheißungen oder Zusagungen. Die Gebote lehren und schreiben uns vor mancherlei gute Werke, aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie weisen wohl, sie helfen aber nicht, lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, dass der Mensch darin sehe sein Unvermögen zu dem Guten und lerne an sich selbst verzweifeln. Und darum heißen sie auch das Alte Testament und gehören alle ins Alte Testament. So beweiset das Gebot, du sollst nicht böse Begierde haben, dass wir allesamt Sünder sind und kein Mensch vermag zu sein ohne böse Begierde, er tue, was er wolle. Daraus lernet er an sich selbst verzagen und anderswo Hilfe zu suchen, dass er ohne böse Begierde sei und also das Gebot erfülle durch einen anderen, das er aus sich selbst nicht vermag. Also sind auch alle anderen Gebote uns unmöglich. Wenn nun der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernet und empfunden hat, dass ihm nun Angst wird, wie er dem Gebot Genüge tue, sintemal das Gebot muss erfüllet sein oder er muss verdammt sein, so ist er recht gedemütigt und zunichte geworden in seinen Augen, findet nichts in sich, womit er könne fromm werden. Dann kommt das andere Wort, die göttliche Verheißung und Zusagung und spricht: Willst du alle Gebote erfüllen, deiner bösen Begierde und Sünde loswerden, wie die Gebote zwingen und fordern? Siehe da, glaube an Christum, in welchem ich dir zusage alle Gnade, Gerechtigkeit, Friede und Freiheit. Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht. Denn was dir unmöglich ist mit allen Werken der Gebote, deren viele sind und doch keins nütze, das wird dir leicht und kurz durch den Glauben. Denn ich habe kurz in den Glauben gestellet alle Dinge, dass wer ihn hat, alle Dinge haben und selig sein soll. Wer ihn nicht hat, soll nichts haben. Also geben die Zusagungen Gottes, was die Gebote erfordern, und vollbringen, was die Gebote heißen, auf dass es alles Gottes eigen sei, Gebote und Erfüllung. Er gebietet allein, er erfüllet auch allein. Darum sind die Zusagungen Gottes Worte des Neuen Testaments und gehören auch ins Neue Testament. Nun sind diese und alle Gottes Worte heilig, wahrhaftig, gerecht, friedsam, frei und aller Güte voll. Darum, wer ihnen mit einem rechten Glauben anhangt, des Seele wird mit ihnen vereinigt so ganz und gar, dass alle Tugenden des Wortes auch eigen werden der Seele und also durch den Glauben die Seele von dem Gotteswort heilig, gerecht, wahrhaftig, friedsam, frei und aller Güte voll ein wahrhaftiges Kind Gottes wird, wie Johannes Kapitel 1 sagt. Er hat ihnen gegeben, dass sie mögen Kinder Gottes werden, alle, die an seinen Namen glauben. Hieraus ist leichtlich zu merken, warum der Glaube so viel vermag und dass keine guten Werke ihm gleich sein mögen. Denn kein gut Werk hanget an dem göttlichen Wort wie der Glaube, kann auch nicht in der Seele sein, sondern allein das Wort und der Glaube regieren in der Seele. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele von ihm, so wie das Eisen wird glutrot wie das Feuer, aus der Vereinigung mit dem Feuer. Also sehen wir, dass an dem Glauben ein Christenmensch genug hat. Er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei. Bedarf er denn keines Werkes mehr, so ist er gewisslich entbunden von allen Geboten und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er gewisslich frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, der da macht nicht, dass wir müßig gehen oder übel tun mögen, sondern dass wir keines Werkes bedürfen zur Frömmigkeit und um Seligkeit zu erlangen, davon wir mehr hernach sagen wollen. Weiter ist's mit dem Glauben also bestellet, dass welcher dem andern glaubt, der glaubt ihm darum, weil er ihn für einen frommen, wahrhaftigen Mann achtet, welches die größte Ehre ist, die ein Mensch dem andern tun kann. Wie es wiederum die größte Schmach ist, so er ihn für einen losen, lügenhaftigen, leichtfertigen Mann achtet. Also auch, wenn die Seele Gottes Wort festiglich glaubt, so hält sie ihn für wahrhaftig, fromm und gerecht, damit sie ihm die allergrößte Ehre tut, die sie ihm tun kann. Denn da gibt sie ihm Recht, da lässet sie ihm Recht, da ehret sie seinen Namen und lässet mit sich handeln, wie er will. Denn sie zweifelt nicht, er sei fromm, wahrhaftig in all seinen Worten. Wiederum kann man Gott keine größere Unehre antun, als ihm nicht glauben, womit die Seele ihn für einen untüchtigen, lügenhaftigen, leichtfertigen hält. Und so viel an ihr ist, ihn verleugnet mit solchem Unglauben und einen Abgott ihres eigenen Sinnes im Herzen wider Gott aufrichtet, als wollte sie es besser wissen denn er. Wenn dann Gott siehet, dass ihm die Seele Wahrheit beimisst und ihn also ehret durch ihren Glauben, so ehret er sie wiederum und hält sie auch für fromm und wahrhaftig, und sie ist auch fromm und wahrhaftig durch solchen Glauben. Denn dass man Gott die Wahrheit und Frömmigkeit gebe, das ist Recht und Wahrheit und macht Recht und wahrhaftig, dieweil es wahr ist und Recht, dass Gott die Wahrheit gegeben werde. Welches die nicht tun, die nicht glauben und doch sich mit vielen guten Werken abgeben und abmühen. Nicht allein gibt der Glaube so viel, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, frei und selig, sondern vereinigt auch die Seele mit Christo wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus welcher Ehe folget, wie Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden, so werden auch beider Güter, Fall, Unfall und alle Dinge gemeinsam. Das, was Christus hat, ist eigen der gläubigen Seele. Was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Seligkeit. Die sind der Seele eigen. So hat die Seele alle Untugend und Sünde auf sich. Die werden Christi eigen. Hier hebt nun an der fröhliche Wechsel und Streit. Dieweil Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat und dessen Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, dieweil er denn der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, sich selbst zu eigen macht und nicht anders tut, als hätte er sie getan, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Also wird die Seele von all ihren Sünden lauter durch ihren Mahlschatz, das ist des Glaubens halben, ledig und frei und begabt mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi. Ist nun das nicht eine fröhliche Wirtschaft, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie entledigt von allem Übel und zieret mit allen Gütern? So ist es nicht möglich, dass die Sünde sie verdamme, denn sie liegen nun auf Christo und sind in ihm verschlungen. So hat sie so eine reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam, dass sie abermals wieder alle Sünden bestehen mag, ob sie schon auf ihr liegen. Davon sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 15: Gott sei Lob und Dank, der uns hat gegeben eine solche Überwindung in Christo Jesu, in welcher verschlungen ist der Tod mit der Sünde. Hier siehst du aber, aus welchem Grunde dem Glauben billig so viel zugeschrieben wird, dass er alle Gebote erfüllet und ohne alle anderen Werke fromm macht. Denn du siehst hier, dass er das erste Gebot erfüllet allein, da geboten wird, du sollst einzig Gott ehren. Wenn du nun eitel gute Werke wärest bis auf die Fersen, so wärest du dennoch nicht fromm und gäbest Gott noch keine Ehre, und also erfüllest du das allererste Gebot nicht. Denn Gott kann nicht geehrt werden, ihm werde denn Wahrheit und alles Gute zugeschrieben, wie er denn wahrlich ist. Das tun aber keine guten Werke, sondern allein der Glaube des Herzens. Darum ist er allein die Gerechtigkeit des Menschen und aller Gebote Erfüllung. Denn wer das erste Hauptgebot erfüllt, der erfüllt gewisslich und leichtlich auch alle anderen Gebote. Die Werke aber sind tote Dinge, können nicht ehren noch loben Gott, wiewohl sie können geschehen und sich tun lassen Gott zu ehren und Lob. Aber wir suchen hier den, der nicht getan wird, wie die Werke, sondern den Selbsttäter und Werkmeister, der Gott ehret und die Werke tut. Das ist niemand denn der Glaube des Herzens, der ist das Haupt und das ganze Wesen der Frömmigkeit. Darum ist es eine gefährliche, finstere Rede, wenn man lehret, die Gebote Gottes mit Werken zu erfüllen, da die Erfüllung vor allen Werken durch den Glauben muss geschehen sein und die Werke nachfolgen der Erfüllung, wie wir hören werden. Um weiter zu sehen, was wir in Christo haben und ein wie großes Gut ein rechter Glaube sei, ist zu wissen, dass vor und in dem Alten Testament Gott sich ausnahm und vorbehielt, alle erste männliche Geburt von Menschen und von Tieren. Und die erste Geburt war köstlich und hatte zwei große Vorteile vor allen anderen Kindern, nämlich die Herrschaft und Priesterschaft oder Königreich und Priestertum. Also, dass auf Erden das erste geborene Kneblein war ein Herr über alle seine Brüder und ein Pfaff oder Papst vor Gott. Wodurch figürlich bedeutet ist Jesus Christus, der eigentlich dieselbe erste männliche Geburt ist Gottes des Vaters, von der Jungfrau Maria. Darum ist er ein König und Priester, doch geistlich, denn sein Reich ist nicht irdisch, sondern in geistlichen Gütern. Alsdann sind Wahrheit, Weisheit, Friede, Freude, Seligkeit. Damit ist aber nicht ausgenommen zeitliches Gut, denn es sind ihm alle Dinge unterworfen im Himmel, auf Erden und in der Hölle. Wiewohl man ihn nicht sieht, das macht, dass er geistlich unsichtbar regiert. Also stehet auch sein Priestertum nicht in den äußerlichen Gebärden und Kleidern, wie wir bei den Menschen sehen, sondern es stehet im Geist unsichtbar. Also, dass er vor Gottes Augen ohne Unterlass für die Seinen stehet und sich selbst opfert und alles tut, was ein frommer Priester sein soll. Er bittet für uns, wie Paulus in Römer Kapitel 8 sagt. So lehret er uns inwendig im Herzen, welches sind zwei eigentliche rechte Ämter eines Priesters. Denn also bitten und lehren auch äußerliche menschliche zeitliche Priester. Wie nun Christus die erste Geburt hat mit ihrer Ehre und Würdigkeit, also teilet er sie mit all seinen Christen, dass sie durch den Glauben müssen auch alle Könige und Priester sein in Christo, wie Petrus sagt im 1. Petrus Kapitel 2. Ihr seid ein priesterliches Königreich und ein königliches Priestertum. Und das gehet also zu, dass ein Christenmensch durch den Glauben so hoch erhoben wird über alle Dinge, dass er aller einher wird geistlich. Denn es kann ihm kein Ding schaden zur Seligkeit. Ja, es muss ihm alles untertan sein und helfen zur Seligkeit, wie Paulus lehret in Römer Kapitel 8. Alle Dinge müssen helfen den Auserwählten zu ihrem Besten. Es sei Leben, Sterben, Sünde, Frömmigkeit, Gutes und Böses, wie man es nennen kann. 1. Korinther Kapitel 3. Alle Dinge sind euer, es sei das Leben oder der Tod, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Nicht, dass wir aller Dinge leiblich mächtig sind, sie zu besitzen oder zu gebrauchen wie die Menschen auf Erden. Denn wir müssen sterben leiblich, und niemand kann dem Tod entfliehen. So müssen wir auch viel anderen Dingen unterliegen, wie wir an Christo und seinen Heiligen sehen. Denn dies ist eine geistliche Herrschaft, die da regiert in der leiblichen Unterdrückung. Das ist, ich kann mich an allen Dingen bessern nach der Seele, dass auch der Tod und Leiden mir dienen müssen und nützlich sein zu der Seligkeit. Das ist gar eine hohe herrliche Würdigkeit und eine recht allmächtige Herrschaft, ein geistliches Königreich. Da ist kein Ding so gut, so böse, es muss mir dienen zu gut, so ich glaube, und doch bedarf ich sein nicht, sondern mein Glaube ist mir genugsam. Siehe, wie ist das eine köstliche Freiheit und Gewalt der Christen! Über das sind wir Priester. Das ist noch viel mehr denn König sein, darum, weil das Priestertum uns würdig macht, vor Gott zu treten und für andere zu bitten. Denn vor Gottes Augen zu stehen und zu bitten gebührt niemand denn den Priestern. Also hat uns Christus erworben, dass wir mögen geistlich füreinander eintreten und bitten, wie ein Priester für das Volk leiblich eintritt und bittet. Wer aber nicht glaubt an Christum, dem dient kein Ding zu gut. Er ist ein Knecht aller Dinge, muss sich aller Dinge ärgern. Dazu ist sein Gebet nicht angenehm, kommt auch nicht vor Gottes Augen. Wer mag nun ausdenken die Ehre und Höhe eines Christenmenschen? Durch sein Königreich ist er aller Dinge mächtig. Durch sein Priestertum ist er gottesmächtig, denn Gott tut, was er bittet und will, widerstehet geschrieben im Psalter. Gott tut den Willen derer, die ihn fürchten, und erhöret ihr Gebet. Zu diesen Ehren kommt er nur allein durch den Glauben und durch kein Werk. Daraus sieht man klar, wie ein Christenmensch frei ist von allen Dingen und über alle Dinge, also dass er keiner guten Werke dazu bedarf, dass er fromm und selig sei, sondern der Glaube bringt's ihm alles überflüssig. Und wo er so töricht wäre und meinte, durch ein gutes Werk fromm, frei, selig oder ein Christ zu werden, so verlöre er den Glauben mit allen Dingen, gleich wie der Hund, der ein Stück Fleisch im Munde trug und nach dem Schemen im Wasser schnappte, damit Fleisch und Schemen verlor. Fragst du, was ist denn für ein Unterschied zwischen den Priestern und Laien in der Christenheit, so sie alle Priester sind? Antwort: Es ist dem Wörtlein Priester, Pfaff, geistlich und desgleichen Unrecht geschehen, dass sie von dem gemeinen Haufen sind bezogen auf den kleinen Haufen, den man jetzt nennet geistlichen Stand. Die Heilige Schrift gibt keinen anderen Unterschied, als dass sie die Gelehrten oder Geweihten nennet Ministros, Servus, Ökonomos. Das ist Diener, Knechte, Schaffner, die da sollen den anderen Christum, Glauben und christliche Freiheit predigen. Denn ob wir wohl alle in gleicher Weise Priester sind, so können wir doch nicht alle dienen oder schaffen und predigen. Also sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 4, wir wollen für nichts mehr von den Leuten gehalten sein, denn Christi Diener und Schaffner des Evangelii. Aber nun ist aus der Schaffnerei geworden eine solche weltliche, äußerliche, prächtige, furchtbare Herrschaft und Gewalt, dass ihr die rechte weltliche Macht in keinem Weg mag gleichen, gerade als wären die Laien etwas anderes denn Christenleute. Damit ist hinweggenommen das ganze Verständnis christlicher Gnade, Freiheit, Glaubens und alles, was wir von Christo haben und Christus selbst. Wir haben dafür überkommen viel Menschengesetz und Werk, sind ganz Knechte geworden der alleruntüchtigsten Leute auf Erden. Aus dem allen lernen wir, dass es nicht genug sei gepredigt, wenn man Christi Leben und Werk obenhin und nur als eine Historia- und Chronikgeschichte predigt, geschweige denn, so man seiner gar schweigt und das geistliche Recht oder anderer Menschengesetz und Lehre predigt. Ihrer sind auch viele, die Christum also predigen und lesen, dass sie ein Mitleiden über ihn haben, mit den Juden zürnen oder sonst mehr kindische Weise darin üben. Aber er soll und muss also gepredigt sein, dass mir und dir der Glaube daraus erwachse und erhalten werde. Welcher Glaube dadurch erwächst und erhalten wird, wenn mir gesagt wird, warum Christus gekommen sei, wie man seiner gebrauchen und genießen soll, was er mir gebracht und gegeben hat. Das geschieht, wenn man recht auslegt die christliche Freiheit, die wir von ihm haben, und wie wir Könige und Priester seien aller Dinge mächtig, und alles, was wir tun, vor Gottes Augen angenehm und erhöret sei, wie ich bisher gesagt habe. Denn wo ein Herz also Christum höret, das muss fröhlich werden von ganzem Grunde, Trost empfangen und süß werden gegen Christum, ihn wiederum lieb zu haben. Dahin kann es nimmermehr mit Gesetzen oder Werken kommen. Denn wer will einem solchen Herzen Schaden tun oder es erschrecken? Fällt die Sünde und der Tod daher, so glaubt es Christi Frömmigkeit sei sein und seine Sünde sei nimmer sein, sondern Christi. So muß die Sünde verschwinden vor Christi Frömmigkeit in dem Glauben, wie droben gesagt ist. Und er lernet mit dem Apostel dem Tod und der Sünde Trotz bieten und sagen: Wo ist nun Tod, dein Sieg? Wo ist nun Tod, dein Spieß? Dein Spieß ist die Sünde. Aber Gott sei Lob und Dank, der uns hat gegeben den Sieg durch Jesum Christum, unseren Herrn. Und der Tod ist ersäuft in seinem Sieg. Das sei nun genug gesagt von dem innerlichen Menschen, von seiner Freiheit und der Hauptgerechtigkeit, welche keines Gesetzes noch guten Werkes bedarf, ja ihr schädlich ist, so jemand dadurch wollte gerechtfertigt zu werden sich vermessen. Nun kommen wir aufs andere Teil, auf den äußerlichen Menschen. Hier wollen wir antworten allen denen, die sich ärgern aus den vorigen Reden und zu sprechen pflegen. Ei, so denn der Glaube alles in allem ist und gilt allein genugsam fromm zu machen, warum sind denn die guten Werke geboten? So wollen wir guter Dinge sein und nichts tun. Nein, lieber Mensch, nicht also. Es wäre wohl also, wenn du allein ein innerlicher Mensch wärest und ganz geistlich und innerlich geworden, welches nicht geschieht bis am jüngsten Tag. Es ist und bleibt auf Erden nur ein Anheben und Zunehmen, welches wird in jener Welt vollbracht. Daher heißt es der Apostel, Primitia Spiritus, das sind die ersten Früchte des Geistes. Darum gehört hierher, dass droben gesagt ist: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Das heißt, soweit er frei ist, darf er nichts tun, soweit er Knecht ist, muss er allerlei tun. Wie das zugehe, wollen wir sehen. Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genugsam gerechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, außer dass derselbe Glaube und Reichtum muss immer zunehmen bis in jenes Leben, so bleibt er doch noch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muss seinen eigenen Leib regieren und mit Leuten umgehen. Da heben nun die Werke an. Hier muss er nicht müßig gehen. Da muss fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen, Arbeiten und mit aller mäßigen Zucht getrieben und geübt sein, dass er dem innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, nicht hindere noch widerstrebe, wie seine Art ist, wo er nicht gezwungen wird. Denn der innerliche Mensch ist mit Gott eins, fröhlich und lustig um Christi willen, der ihm so viel getan hat und alle seine Lust steht darin, dass er wiederum möchte Gott auch umsonst dienen in freier Liebe. Da findet er in seinem Fleisch einen widerspenstigen Willen, der will der Welt dienen und suchen, was ihn gelüstet. Das mag der Glaube nicht leiden und legt sich mit Lust an seinen Hals, ihn zu dämpfen und ihm zu wehren, wie Paulus sagt in Römer Kapitel 7. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach meinem inneren Menschen. Da finde ich einen anderen Willen in meinem Fleisch, der will mich mit Sünden gefangen nehmen. Ich züchtige meinen Leib und treibe ihn zu Gehorsam, auf dass ich nicht selbst verwerflich werde, der ich die anderen lehren soll. Galater Kapitel 5. Alle, die Christum angehören, kreuzigen ihr Fleisch mit seinen bösen Lüsten. Aber dieselben Werke müssen nicht geschehen in der Meinung, dass dadurch der Mensch fromm werde vor Gott. Denn die falsche Meinung kann der Glaube nicht leiden, der allein ist, und sein muss die Frömmigkeit vor Gott, sondern nur in der Meinung, dass der Leib gehorsam werde und gereinigt werde von seinen bösen Lüsten und das Auge nur sehe auf die bösen Lüste, sie auszutreiben. Denn dieweil die Seele durch den Glauben rein ist und Gott liebet, wollte sie gern, dass auch also alle Dinge rein wären, zuvor ihr eigener Leib, und jedermann Gott mit ihr liebe und lobe. So geschieht's, dass der Mensch seines eigenen Leibes halben nicht kann müßig gehen und muß viel guter Werke darüber üben, dass er ihn zwinge. Und doch sind die Werke nicht das rechte Gut, davon er fromm und gerecht sei vor Gott, sondern er tue sie aus freier Liebe umsonst Gott zu gefallen, nichts anderes darin suchend, noch ansehend, denn dass er Gott also gefalle, dessen Wille er gerne täte aufs Allerbeste. Daraus kann denn ein jeglicher selbst nehmen Maß und Regel, den Leib zu kasteien. Denn er fastet, wachet, arbeitet, so viel er sieht, dass dem Leib Not sei, seinen Mutwillen zu dämpfen. Die anderen aber, die da meinen, mit Werken fromm zu werden, haben nicht Acht auf die Kasteiung, sondern sehen nur auf die Werke und meinen, wenn sie derselben nur viele und große tun, so sei es wohlgetan und sie fromm geworden. Zuweilen zerbrechen sie die Köpfe und verderben ihre Leiber darüber. Das ist eine große Torheit und ein Unverstand christlichen Lebens und Glaubens, dass sie ohne Glauben durch Werke fromm und selig werden wollen. Dass wir dafür etliche Gleichnisse geben. Man soll die Werke eines Christenmenschen, der durch seinen Glauben und aus lauter Gnade Gottes umsonst ist gerechtfertigt und selig geworden, nicht anders achten, als wie die Werke Adams und Evas im Paradies gewesen wären, davon im ersten Buch Mose Kapitel 2 geschrieben steht, dass Gott den geschaffenen Menschen setze ins Paradies, dass er dasselbe bearbeiten und hüten sollte. Nun war Adam von Gott fromm und wohlgeschaffen ohne Sünde, dass er durch sein Arbeiten und Hüten nicht bedurfte, fromm und gerechtfertigt zu werden. Doch dass er nicht müßig ging, gab ihm Gott zu schaffen, das Paradies zu pflanzen, zu bauen und zu bewahren. Das wären eitelfreie Werke gewesen, um keines Dinges willen getan, als allein Gott zu gefallen und nicht um Frömmigkeit zu erlangen, die er zuvor hatte, welche uns auch allen natürlich wäre angeboren gewesen. Also auch bedarf eines gläubigen Menschen Werk, welcher durch seinen Glauben ist wiederum ins Paradies gesetzt und von neuem geschaffen, keiner Werke fromm zu werden, sondern dass er nicht müßig gehe und seinen Leib bereite und bewahre, sind ihm solche freien Werke zu tun befohlen, allein Gott zu gefallen. Gleich wie ein geweihter Bischof, wenn er Kirchen weihet, firmelt oder sonst seines Amtes Werk übet, so machen ihn dieselben Werke nicht zu einem Bischof. Ja, wenn er nicht zuvor als ein Bischof geweiht wäre, so taugte derselben Werke keines und wäre eitel Narrenwerk. Also wird ein Christ, der durch den Glauben geweiht gute Werke tut, durch dieselben nicht besser oder mehr geweiht, welches nichts denn des Glaubens Mehrung tut zu einem Christen? Ja, wenn er nicht zuvor glaubte und Christ wäre, so gelten alle seine Werke nichts, sondern wären eitel närrische, sträfliche, verdammliche Sünde. Darum sind die zwei Sprüche wahr. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Böse Werke machen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Also, dass alle Wege die Person zuvor muss gut und fromm sein vor allen guten Werken und gute Werke folgen und ausgehen von der frommen, guten Person. Gleich wie Christus sagt, ein böser Baum trägt keine gute Frucht, ein guter Baum trägt keine böse Frucht. Nun ist offenbar, dass die Früchte nicht tragen den Baum, es wachsen auch die Bäume nicht auf den Früchten, sondern wiederum, die Bäume tragen die Früchte und die Früchte wachsen auf den Bäumen. Wie nun die Bäume müssen eher sein denn die Früchte, und die Früchte nicht die Bäume weder gut noch böse machen, sondern die Bäume machen die Früchte, also muss der Mensch in der Person zuvor fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Und seine Werke machen ihn nicht gut oder böse, sondern er macht gute oder böse Werke. Desgleichen sehen wir in allen Handwerkern. Ein gutes oder böses Haus macht keinen guten oder bösen Zimmermann, sondern ein guter oder böser Zimmermann macht ein böses oder gutes Haus. Kein Werk macht einen Meister danach, das Werk ist, sondern wie der Meister ist, danach ist sein Werk auch. Also sind die Werke des Menschen auch, wie es mit ihm stehet im Glauben oder Unglauben. Danach sind seine Werke gut oder böse. Und nicht wiederum, wie seine Werke stehen, danach sei er fromm oder gläubig. Die Werke, gleich wie sie nicht gläubig machen, so machen sie auch nicht fromm. Aber der Glaube, gleich wie er fromm macht, so macht er auch gute Werke. So denn die Werke niemand fromm machen, und der Mensch zuvor muss fromm sein, ehe er wirkt, so ist offenbar, dass allein der Glaube aus lauter Gnade durch Christum und sein Wort die Person genugsam fromm und selig machet, und dass kein Werk, kein Gebot einem Christen Not sei zur Seligkeit, sondern er frei ist von allen Geboten und aus lauter Freiheit umsonst tut alles, was er tut, ohne damit seinen Nutzen oder Seligkeit zu suchen. Denn er ist schon satt und selig durch seinen Glauben und Gottes Gnade, sondern nur, um Gott darin zu gefallen. Wiederum dem, der ohne Glauben ist, ist kein gutes Werk förderlich zur Frömmigkeit und Seligkeit. Wiederum keine bösen Werke machen ihn böse und verdammt, sondern der Unglaube, der die Person und den Baum bös macht, der tut böse und verdammte Werke. Darum, wenn man fromm oder böse wird, hebet sich's nicht an den Werken an, sondern an dem Glauben, wie der weise Mann sagt. Anfang aller Sünde ist von Gott weichen und ihm nicht trauen. Also lehret auch Christus, wie man nicht an den Werken muss anheben und sagt: Entweder macht den Baum gut und seine Frucht gut, oder macht den Baum böse und seine Frucht böse. Als wollt er sagen: Wer gute Früchte haben will, muss zuvor den Baum anheben und denselben gut setzen. Also wer da will gute Werke tun, muss nicht an den Werken anheben, sondern an der Person, die die Werke tun soll. Die Person aber macht niemand gut, denn allein der Glaube, und niemand macht sie böse, denn allein der Unglaube. Das ist wohl wahr. Die Werke machen einen fromm oder böse vor den Menschen. Das ist, sie zeigen äußerlich an, wer fromm oder böse sei, wie Christus sagt in Matthäus Kapitel 7. Aus ihren Früchten sollet ihr sie erkennen. Aber das ist alles im Schein und äußerlich, welches Ansehen irre macht viele Leute, die da schreiben und lehren, wie man gute Werke tun soll und fromm werden, so sie doch des Glaubens nimmer gedenken. Sie gehen dahin und führet immer ein Blinder den anderen, martern sich mit vielen Werken und kommen doch nimmer zur rechten Frömmigkeit. Von diesen sagt Paulus im 2. Timotheus Kapitel 3: Sie haben einen Schein der Frömmigkeit, aber der Grund ist nicht da. Gehen hin und lernen immer und immer und kommen doch nimmer zu der Erkenntnis der wahren Frömmigkeit. Wer nun mit denselbigen Blinden nicht will irren, muss weitersehen denn in die Werke, Gebote oder Lehre der Werke. Er muss auf die Person sehen vor allen Dingen, wie die fromm werde. Die wird aber nicht durch Gebot und Werk, sondern durch Gottes Wort, das ist durch seine Verheißung der Gnade und den Glauben fromm und selig. Auf das bestehe seine göttliche Ehre, dass er uns nicht durch unsere Werke, sondern durch sein gnädiges Wort umsonst und aus lauter Barmherzigkeit selig mache. Aus diesem allem ist leicht zu verstehen, wie gute Werke zu verwerfen und nicht zu verwerfen seien, und wie man alle Lehren verstehen soll, die da gute Werke lehren. Denn wo der falsche Anhang und die verkehrte Meinung darin ist, dass durch die Werke wir fromm und selig werden wollen, sind sie schon nicht gut und ganz verdammlich. Denn sie sind nicht frei und schmähen die Gnade Gottes, die allein durch den Glauben fromm und selig macht. Die Werke vermögen das nicht und nehmen es sich doch vor zu tun und greifen damit der Gnade in ihr Werk und ihre Ehre. Darum verwerfen wir die guten Werke nicht um ihretwillen, sondern um desselben bösen Zusatzes und falscher verkehrter Meinung willen, welche macht, dass sie nur gut scheinen und sind doch nicht gut, betrügen sich und jedermann damit, gleich wie die reißenden Wölfe in Schafskleidern. Aber derselbe böse Zusatz und die verkehrte Meinung in den Werken ist unüberwindlich, wo der Glaube nicht ist. Er muss sein in demselben Werk heiligen, bis der Glaube kommt und ihn zerstöre. Die Natur vermag ihn von sich selbst nicht auszutreiben, ja auch nicht zu erkennen, sondern sie hält ihn für ein köstliches, seliges Ding, darum werden ihrer auch so viele dadurch verführet. Derhalben, ob's wohl gut ist von Reue, Beichten, Genugtun zu schreiben und zu predigen, sind es, so man nicht weiter fähret bis zum Glauben, doch gewisslich eitelteuflische, verführerische Lehren. Man muss nicht einerlei allein predigen, sondern alle beide Worte Gottes. Die Gebote soll man predigen, die Sünder zu erschrecken und ihre Sünde zu offenbaren, dass sie Reue haben und sich bekehren. Aber dabei soll es nicht bleiben. Man muss das andere Wort, die Zusagung der Gnade auch predigen, den Glauben zu lehren, ohne welchen die Gebote, Reue und alles andere vergebens geschieht. Es sind wohl noch geblieben Prediger, die Reue über Sünde und Gnade predigen. Aber sie legen die Gebote und Zusagungen Gottes nicht so aus, dass man lehre, woher und wie die Reue und Gnade komme. Denn die Reue fließt aus den Geboten, der Glaube aus den Zusagungen Gottes, und also wird der Mensch durch den Glauben göttlicher Worte gerechtfertigt und erhaben, der durch die Furcht vor Gottes Gebot gedemütigt und zu seiner Erkenntnis gekommen ist. Das sei von den Werken gesagt insgemein und von denen, die ein Christenmensch gegen seinen eigenen Leib üben soll. Nun wollen wir von mehr Werken sagen, die er gegen andere Menschen tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leibe, sondern auch unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er nicht ohne Werke sein gegen dieselben. Er muss ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben, wiewohl ihm dieselbigen Werke keines Not ist zu Frömmigkeit und Seligkeit. Darum soll seine Meinung in allen Werken frei und nur dahin gerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nütze sei, nichts anderes sich vornehme, denn was den anderen Not ist. Das heißet denn ein wahrhaftiges Christenleben. Und da gehet der Glaube mit Lust und Liebe ins Werk, wie Paulus lehret die Galater, dann zu den Philippern, da er sie gelehret hatte, wie sie alle Gnade und Genüge hätten durch ihren Glauben an Christum, lehret er sie weiter und sagt: Ich vermahne euch allen Trostes, den ihr in Christo habt, und allen Trostes, den ihr habt von unserer Liebe zu euch, und aller Gemeinschaft, die ihr habt mit allen geistlichen frommen Christen. Ihr wollt mein Herz vollkommen erfreuen, und dass damit, dass ihr hinfort wollet, eines Sinnes sein, einer gegen den andern Liebe erzeigen, einer dem andern dienen und ein jeglicher Acht haben nicht auf sich, noch auf das Seine, sondern auf den anderen und was demselben Not sei. Siehe, da hat Paulus klärlich ein christliches Leben dahingestellt, dass alle Werke sollen gerichtet sein dem Nächsten zugute, dieweil ein jeglicher für sich selbst genug hat an seinem Glauben und alle anderen Werke und Leben ihm übrig sind, seinem Nächsten damit aus freier Liebe zu dienen. Dazu führt er Christum zu einem Exempel an und sagt: Seid also gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war und für sich selbst genug hatte und ihm sein Leben, Wirken und Leiden nicht not war, dass er damit fromm oder selig würde, dennoch sich des alles entäußert hat und sich gebärdet wie ein Knecht, allerlei getan und gelitten, nichts angesehen denn unser Bestes und ist also, ob er wohl frei war, doch um unsertwillen ein Knecht geworden. Also soll ein Christenmensch wie Christus sein Haupt voll und satt sich genügen lassen an seinem Glauben, denselben immer mehren, welcher sein Leben, Frömmigkeit und Seligkeit ist, der ihm gibt alles, was Christus und Gott hat, wie droben gesagt ist und Paulus in Galater Kapitel 2 spricht: Was ich noch in dem Körper lebe, das lebe ich in dem Glauben Christi des Sohnes Gottes. Und ob er nun ganz frei ist, soll er sich wiederum williglich zu einem Diener machen, seinem Nächsten zu helfen, mit ihm zu verfahren und zu handeln, wie Gott mit ihm durch Christum gehandelt hat. Und das alles umsonst, nichts darin zu suchen, denn göttliches Wohlgefallen und also zu denken. Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem verdammten Menschen ohne alles Verdienst, rein umsonst und aus eitel Barmherzigkeit gegeben durch und in Christo vollen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit, dass ich hinfort nichts mehr bedarf, als zu glauben. Es sei also, ei, so will ich solchem Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern also überschüttet hat, wiederum frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt. Und gegen meinen Nächsten auch werden ein Christ, wie Christus mir geworden ist, und nichts mehr tun, denn was ich nur sehe, dass ihm Not, nützlich und selig sei, dieweil ich doch durch meinen Glauben alles Dinges in Christo genug habe. Siehe, also fließet aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten zu dienen umsonst. Denn gleich wie unser Nächster Not leidet und unsers Übrigen bedarf, also haben wir vor Gott Not gelitten und seiner Gnaden bedurft. Darum, wie uns Gott hat durch Christum umsonst geholfen, also sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anderes tun, als dem Nächsten helfen. Also sehen wir, wie es ein hohes, edles Leben sei um ein christliches Leben, das leider nun in aller Welt nicht allein da niederliegt, sondern auch nicht mehr bekannt ist noch gepredigt wird. Also lesen wir in Lukas Kapitel 2, dass die Jungfrau Maria zur Kirche ging nach den 6 Wochen und ließ sich reinigen nach dem Gesetz wie alle anderen Weiber, so sie doch nicht gleich ihnen unrein war, noch schuldig derselben Reinigung, ihrer auch nicht bedurfte. Aber sie tat's aus freier Liebe, dass sie die anderen Weiber nicht verachtete, sondern mit dem Hausen bliebe. Also ließ Paulus Timotheum beschneiden, nicht, dass es Not wäre, sondern dass er den schwachgläubigen Juden nicht Ursache gebe zu bösen Gedanken, der doch wiederum Titum nicht wollte lassen beschneiden, da man darauf dringen wollte, er müsse beschnitten sein und es wäre das Not zur Seligkeit. Und Christus disputierte in Matthäus Kapitel 17 mit Peter, ob nicht Königskinder frei wären, Zins zu geben. Und da Peter ja sagte, hieß er ihn doch hingehen an das Meer und sprach: Auf dass wir sie nicht ärgern, so gehe hin, den ersten Fisch, den du fängst, den nimm, und in seinem Maul wirst du finden einen Pfennig, den gib für mich und dich. Das ist ein Feinexempel zu dieser Lehre, da Christus sich und die seinen freie Königskinder nennet, die keines Dinges bedürfen und doch sich unterwirft, williglich dienet und gibt den Zins. Wie viel nun das Werk Christo Not war und gedient hat zu seiner Frömmigkeit oder Seligkeit, so viel sind alle seine anderen und seiner Christenwerke ihnen Not zur Seligkeit, da sie alles freie Dienste sind zu Willen und Besserung der anderen. Also sollten auch aller Priester, Klöster und Stifter Werke getan sein, dass ein jeglicher seines Standes- und Ordenswerk allein darum täte, den anderen zu willfahren und seinen Leib zu regieren, den anderen ein Exempel zu geben, auch also zu tun, die auch bedürfen, ihren Leib zu zwingen. Doch sollten sie allezeit sich vorsehen, dass sie nicht dadurch fromm und selig zu werden sich anmaßen, welches allein des Glaubens Vermögen ist. Auf dieselbe Weise gebeut auch Paulus in Römer Kapitel 13 und Titus Kapitel 3, dass sie sollen weltlicher Gewalt untertan und zu jedem guten Werk bereit sein. Nicht, dass sie dadurch fromm werden sollen, sondern dass sie den anderen und der Obrigkeit damit frei dieneten und ihren Willen täten aus Liebe und Freiheit. Wer nun diesen Verstand hätte, der könnte leichtlich sich fügen in die unzähligen Gebote und Gesetze des Papstes, der Bischöfe, der Klöster, der Stifter, der Fürsten und Herren, die etliche tolle Prälaten also treiben, als wären sie nötig zur Seligkeit und heißen es Gebote der Kirche, wiewohl mit Unrecht. Denn ein freier Christ spricht also: Ich will fasten, beten, dies und das tun, was geboten ist. Nicht, dass ich's bedarf oder dadurch wollte fromm und selig werden, sondern ich will's dem Papst, Bischof, der Gemeinde oder meinem Mitbruder zu Willen Exempel und Dienst tun und leiden. Gleich wie mir Christus viel größere Dinge zu Willen getan und gelitten hat, dass ihm viel weniger Not war. Und obschon die Tyrannen Unrecht tun, solches zu fordern, so schadet's mir doch nicht, dieweil es nicht wieder Gott ist. Hieraus mag ein jeglicher ein gewisses Urteil und einen Unterschied entnehmen unter allen Werken und Geboten, auch welches blinde und tolle oder rechtssinnige Prälaten seien. Denn welches Werk nicht dahin gerichtet ist, dem anderen zu dienen oder seinen Willen zu leiden, sofern er nicht zwingt, wieder Gott zu tun, das ist nicht ein gutes christliches Werk. Daher kommt's, dass ich besorge, weniger Stifter, Kirchen, Klöster, Altäre, Messen, Testamente seien christlich, dazu auch die besonderen Fasten und Gebete zu etlichen Heiligen. Denn ich fürchte, dass in dem allesamt ein jeglicher nur das Seine sucht, vermeinend, damit seine Sünde zu büßen und selig zu werden, welches alles kommt aus Unwissenheit des Glaubens und christlicher Freiheit. Und etliche blinde Prälaten treiben die Leute dahin und preisen solch Wesen, schmücken es mit Ablass und lehren den Glauben nimmermehr. Ich rate dir aber, willst du etwas stiften, beten, fasten, so tue es nicht in der Meinung, dass du wolltest dir etwas Gutes tun, sondern gib's dahin frei, dass andere Leute davon etwas haben mögen, und tue es ihnen zugute, so bist du ein rechter Christ. Was sollen dir deine Güter und gute Werke, die dir übrig sind? Deinen Leib zu regieren und zu versorgen, da du genug hast am Glauben, darinnen dir Gott alle Dinge gegeben hat. Siehe, also müssen Gottes Güter fließen aus einem in den anderen und allgemein werden, dass ein jeglicher sich seines Nächsten also annehme, als wäre er's selbst. Aus Christo fließen sie in uns, der sich unser hat angenommen in seinem Leben, als wäre er das gewesen, was wir sind. Aus uns sollen sie fließen in die, die ihrer bedürfen. Auch so ganz, dass ich auch meinen Glauben und meine Gerechtigkeit für meinen Nächsten setzen muss vor Gott, seine Sünden zuzudecken, auf mich zu nehmen und nicht anders zu tun, als wären sie mein eigen, eben wie Christus uns allen getan hat. Siehe, das ist die Natur der Liebe, wo sie wahrhaftig ist. Da ist sie aber wahrhaftig, wo der Glaube wahrhaftig ist. Darum gibt der heilige Apostel der Liebe zu eigen, im 1. Korinther Kapitel 13, dass sie nicht sucht das ihre, sondern was des Nächsten ist. Aus dem Allem folget der Beschluss, dass ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christo und seinem Nächsten, in Christo durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fähret er über sich in Gott, aus Gott fähret er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe, gleich wie Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 1. Ihr werdet noch sehen den Himmel offen stehen und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen. Siehe, das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde. Sie gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Amen.